grüße Gott zusammen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Make It Nice MGF. Und heute haben wir einen Mann zu Gast, der sich zur Aufgabe gemacht hat, eine totgeglaubte Sprache zum Leben zu erwecken. Und er ist seit der BR-Sendung Blickpunkt Spot der vielleicht bekannteste Lateiner zwischen Garmisch und Hof. Darüber und noch viel mehr, da die ganze Gernheit mit ihm sprechen. Salve Magister, salve Björn Puscher.
Servus, grüß dich, Matthias.
Jetzt war die fiese Frage gewesen, was heißt Podcast Hot auf Lateinisch? Host auf Latein.
Podcast
Host. Host. Also der Gastgeber des Podcasts.
Der Gastgeber ist der Hospes.
Er steckt den Host quasi ja schon. Ja,
genau. Und Podcast, kannst du mir Podcast ins Deutsche übersetzen? Dann übersetzt ist ja.
Nein. Das müssen Sie die Schüler merken, nochmal eine Gegenfrage stellen und dann quasi einen. Okay. Hand aufs Herz, wie oft hast du gefragt, ob du fließend Latein sprichst?
Ich würde sagen, so im Schnitt wahrscheinlich ein bis zweimal die Woche. Und die Antwort ist immer die gleiche, nein, natürlich nicht. Es mangelt an Gesprächspartnern. Man kann natürlich vielleicht entweder in Vatikan ziehen oder es gibt in München und bestimmt auch an vielen anderen Orten so Treffen, wo man so ein Kolloquium Latino machen kann, wo man halt ratschen kann, einfach wow. Miteinander, wo man da übt. Es gibt da auf YouTube einiges. Aber dann müsste man halt sich sehr, sehr intensiv damit beschäftigen und das tue ich dann doch nicht.
Ich glaube, ich stelle mir das auch schwierig vor, eine sehr technisch angelegte Sprache dann auch nur in eine Umgangssprache umzusetzen. Aber stellst du dir manchmal nicht auch die Frage, warum Latein?
Eigentlich nicht, weil ich habe durch Latein gelernt, dass das Leben manchmal Wendungen nimmt, die du vorher einfach null einkalkuliert hast und dass aber trotzdem was Fantastisches dabei rauskommen kann. Ja. Also, um das zu erläutern, bei mir war es so, ich war am Anfang in der 5. Klasse im Kurfürst-Maximilian-Gymnasium 1992 erfolgreich in Latein, recht gut, habe mit einem 1er angefangen.
Okay.
Aber es gibt halt, weißt, wenn man ganz oben anfängt, dann gibt es viel Luft nach unten.
Das ist meistens, wie hochsteigt, kommt der vorne wieder.
Ja, ja. Und dann habe ich quasi wie so eine Gerade, die sich dem Minus Unendlichen annähert, ein fortwährendes Degredienz hingelegt. Also ich bin immer schlechter geworden von Jahr zu Jahr, bis ich dann in der elften Klasse mit einem 5er aufgehört habe.
Oh, dann habe ich dir was voraus. Ich habe das große Latinum.
Ja.
Achso, hast du dann noch geholt, oder?
Nein, habe ich nicht noch müssen, weil wenn du von der 5. bis zur 11. Latein hast und der einzige 5er im Jahreszeugnis war in der 11. Das Latinum war ja 5 Jahre aufsteigend ohne einen 5er.
Oh, da muss ich jetzt meine ehemaligen Lehrer schimpfen, weil mir ist immer erzählt worden, du musst in Latein mindestens einen 4er haben, sonst hast du kein großes Latinum. Boah, jetzt bin ich ganz schön über den Tisch gezogen
worden. Da bist du über den Tisch gezogen worden, oder haben sie dich ausgeschmiert.
Dann Glückwunsch. Aber wie ist dann die Leidenschaft trotzdem gekommen? Weil ich stelle mir vor, wenn der kleine Björn in der 5. noch gut ist und dann immer schlechter wird, dass der irgendwann sagt, jetzt hat's mal ab mit dem Latein.
Ja, du hast keinen Bock drauf gehabt auf den Schmarrn, natürlich nicht, um Gottes Willen. Wenn du in der 11. einen 5er hast, dann sagst du, da, servus, pfiat dich mit den Büchern. Wenn im Winter das Holz knapp wird, dann haben wir noch die Bücher zum Verheizen. Ja?
Latein wäre ein Stohwasser zum Beispiel.
Genau, der war wenigstens dick, da hast du ein paar Seiten, wegen einem Brennwert. Aber es war dann ganz anders, ist das gekommen. Eigentlich ist das Zufall gewesen. Also mein Cousin ist irgendwann auf dieselbe Schule gekommen, auf der, wo ich gewesen bin. Und der hat halt Weihnachten schon die ersten 5 und 6 Jahre heimgebracht. Und dann hat meine Tante mich angerufen und gesagt, du musst kommen. Weil ich der Einzige war, den sie gewusst hat, der wohl Latein gehabt hat. Da war ich aber schon lange aus der Schule draußen und mein lateinisches Trauma war noch nicht ganz wieder ausgeräumt. Ne? Und dann habe ich gesagt, bist du narrisch? Konnte ich selber nicht. Und dann hat sie gesagt, okay, das bisschen wirst du mal noch zusammenbringen. Also quasi bin ich familiär zwangsverpflichtet worden. Und dann bin nur ich da gesessen mit dem Buben und dem Buch. Da war kein Lehrer dabei. Und du weißt ja, wenn man jemandem anders was erklären muss, dann muss man das deutlich besser verstanden haben, als man meint.
Ja, und selber vielleicht immer einen Schritt da voraus, ja, schon die nächste Stunde wieder im Kopf haben.
Absolut, genau. Und so ist es dann passiert und der Buben ist besser geworden dabei und mir hat Spaß gemacht. Ohne Lehrer hat mir auf einmal angefangen, mit dem Buben hat mir das angefangen, Spaß zu machen, Latein, was ich nie für Möglichkeiten hätte. Niemals.
Okay.
Und dann habe ich mal in München, wo ich damals schon gelebt habe, noch ein paar andere Nachhilfeschüler dazugeholt und die sind dann auch besser geworden. Und ein paar haben sogar Abitur gemacht. In Latein dann tatsächlich. Obwohl es bei mir mit dem 6er eingestiegen sind. Ne?
Also weil du auch kein Latein-Abitur gemacht hast.
Ja, du suchst ja keinen bezahlten Nachhilfelehrer, wenn dein Kind nicht mindestens auf dem schlechten 5er steht. Ja, so läuft es ja normalerweise. Ja,
meinst du, dass die als Nachhilfelehrer genommen hätten, wenn die gewusst hätten, wie du selber in Latein warst?
sagen wir so, nachdem ich die Wandlung ja schon einigermaßen hickelig gehabt habe, vielleicht, ich weiß nicht, keine Ahnung, kommt auf die Eltern noch vielleicht.
Hast du das denen jemals gesagt?
Selbstverständlich.
Am Schluss, wenn sie Abitur gehabt
haben. Das habe ich schon vorher gesagt, weil das hat die Schüler an mich gebunden irgendwo. Also das einer, der selber schlecht war, weil die ja dann gewusst haben, ich verstehe, wie es einer geht. Ja.
So im Boot mit drin hocken, im gleichen
genau,
Boot,
genau,
ja.
Genau.
Ist das dann so ein bisschen wie ein Hypersensibilisieren bei einer Allergie gewesen? Also quasi das, was man nicht verträgt, in geballter Ladung und Konsistenz sich zuzuführen?
Ja, keine Ahnung, ich habe es mir eigentlich relativ langsam zugeführt und habe halt dann irgendwann entschieden, okay, gut, das ist jetzt, studiere Latein.
Das war meine nächste Frage gewesen, warum in Gottes Namen hast du das dann auch noch studiert, das Ganze?
Ja, weil das gut gelaufen ist mit den Kids und mir das Spaß gemacht hat. Ja. Und deswegen war natürlich auch der Plan, ursprünglich Lateinlehrer zu werden.
Ja, aber jetzt hockst du nicht in der Schule, sondern ab und zu mal in der Schule, habe ich jetzt mitgekriegt, du tourst auch durch die Schulen. Ja. Ja, war die Schule dann doch nicht so lukrativ?
Das hat verschiedene Gründe. Ich habe immer Schwierigkeiten gehabt mit Autoritäten.
Puh, ja.
Und man weiß an der Schule ja nicht, wo man hinkommt. Und am Anfang wird man, also man fängt ja nicht als Direktor an. Ja?
Ich kenne keinen, der als Direktor eigentlich ist. Also da war ich.
Genau, und länger ich halt, ich habe halt auch über die Schüler und über die Eltern, über die Situation, du schaust ja in die Familie mit rein und du siehst, was machen die Noten mit den Kindern und was machen die mit der Familiensituation. Da sind die Noten nicht primär verantwortlich dafür, das ist halt einfach, oft ist es einfach schwierig.
Mhm.
Und ich habe dann, je länger ich im Studium war, habe ich mich selber immer weniger gesehen als Lehrer an der Schule, habe aber eigentlich den Einzelunterricht sehr genossen, weil ich dann das Gefühl gehabt habe, okay, du kannst halt, wenn du viele Kinder unterrichtest, im Einzelnen vielleicht nicht so gerecht werden, was natürlich nicht geht, weil du
aber 30 Schüler in einem Zimmer. Vollkommen
unmöglich, braucht man nicht reden. Ja, genau. Und natürlich ist das nur eine sehr einseitige Sichtweise, weil das andere habe ich mir ja nie angeschaut. Ja, also das weiß ich halt jetzt schon. Aber
du hast fertig studiert und warst aber nie als Lehrer in der Schule?
Ich habe nicht fertig studiert.
Wieder ein Bruch mit Latein.
Wieder ein Bruch mit Latein und der ist einfach durchs Leben gekommen. Also sagen wir mal so, ich habe während dem Studium ja schon im Vereinsheim gearbeitet, in der Kneipe in Schwabing. Und nachdem ich selber Wirtshausbub bin, habe ich immer schon eine hohe Affinität zur Gastronomie gehabt. Und ich bin dann manchmal einfach nicht so bald heimgegangen, wie es vielleicht gescheit gewesen war, sondern ein bisschen länger hocken geblieben und dann hat man die Uni ein bisschen schleifen lassen und so. Und irgendwann, ist halt dann meine Tochter auf die Welt gekommen. Ja? Und dann war klar, okay, jetzt ist einfach aus mit Studieren, weil jetzt musst du halt einfach arbeiten.
Zu deinem Werdegang, zu deiner Arbeit, da die noch gerne kommen. Schüler haben zum Beispiel auch gefragt, und davon kann man leben mit Latein. Können wir vielleicht nachher die Frage, ich habe Schüler vorher gefragt, was ich denen fragen soll.
Ja, klar,
super. Vielleicht nochmal zum Latein zurück, zum Thema, um dein Trauma vielleicht auch zu bearbeiten. Was sagst du jemand, der sagt, naja, Latein, also bitte. Was antwortest du zu dem, warum jeder Schüler vielleicht sogar Latein lernen müsste oder sollte?
Ich weiß nicht, ob es jeder lernen sollte. Für mich war es super wertvoll, weil ich halt einfach unglaublich viele Anknüpfungspunkte finde im täglichen Leben und mir unglaublich viel herleiten kann, Worte verstehen, Fremdsprachen viel leichter erschließen. Ich kann Inschriften überall übersetzen und weiß dann da, was passiert ist und kann da einen Bezug dazu herstellen. Und das sind einfach immer Informationen und Sachen, die mir wahnsinnig viel Spaß gemacht haben.
Gibst du das an deine Tochter auch weiter, diese Liebe zu Latein, zu dieser Sprache?
Ich kann ihr nur MyFire mitgeben und das kann ich ihr zeigen. Und wie gesagt, sie ist jetzt in der 5. Klasse, lernt gerade Latein, hat genau den gleichen Struggle, wie ich auch gehabt habe, wie jeder hat. Du musst halt die Deklinationen wiederholen und die Konjugationen und du musst den Wortschatz lernen und so weiter. Aber sagen wir mal so, wenn irgendwelche Fragen da sind, bin ich natürlich immer da.
Logisch, völlig. Den besten Nachhilfelehrer zu Hause quasi.
Naja, das ist ja manchmal nicht so einfach in der Familie.
Ich weiß es.
Ob man es dann ohne mehr kann, ist die andere Frage. Aber das liegt da an mir. Also da müssen wir schauen. Wir sind auf dem Weg zueinander und eigentlich funktioniert es ganz gut.
Jetzt ist die eine Frage immer, die ich auch gesteckt habe, warum lernst du Latein? Und so, okay, ich war an der musischen Gymnasium, da gab es nur Latein. Haben wir beim Hergehen zum Podcast schon geredet. Und die zweite Frage, die ich auch tatsächlich oft gestellt gekriegt habe, ja, und du beschäftigst dich jetzt mit einer toten Sprache. Hat dann die Jugendlichen wahrscheinlich sagen, what the fuck? Warum? Wieso? Was entgegnest du auf die Frage?
Weil ich Latein geil finde. Ich finde es total cool, unglaublich abwechslungsreich. Was ich so gerne mag, ist, du erinnerst dich, wenn du Lateinschulaufgaben geschrieben hast oder irgendwelche Texte übersetzt hast, dass das Lateinische immer deutlich kürzer war als wie das Deutsche. Ja? Und das liegt aber nicht daran, dass einem keine Wörter nicht eingefallen waren, oder also dass die Römer keine Wörter nicht eingefallen waren, aber der Ausdruck ist insgesamt viel knapper und du kannst, finde ich, im Lateinischen unglaublich präzise formulieren, während wir im Deutschen sehr viel umschreiben und für jede Varietät gleich ein eigenes Wort irgendwie erfinden müssen. Das musst du im Lateinischen gar nicht. Das mag ich sehr gern.
Ist ein bisschen, man merkt, dass du, glaube ich, aus Bayern kommst. Ich habe oft den Eindruck, in Bayern ist das ja anheim, dass er sagt, passt schon.
Ja.
Und dann ist alles gesagt, aber jetzt nicht mehr, der Preis retten wir früher
mal an. Das muss man dann eben nicht so erklären, sondern der Bayer hört aus dem passt schon von seinem Gegenüber raus, wie das passt schon einzuordnen ist. Und genauso ist es im Lateinischen.
Was ist jetzt das Lateinische passt schon?
Gute Frage. Weil ich weiß gar nicht, was man da sagen kann.
Sic est.
So ist das. Also
ita est. Oder
ita. Ja. Aber dass du das als passt schon bezeichnen? Ja, das, also zumindest, ist, ich habe es in die, das ita est kenne ich vor allem aus die Lehrbücher, aber weniger aus die Originaltexte.
So ist ja die Frage, was da mit eingebaut wird, dass die Schüler was lernen, was eigentlich gar nicht stimmt vielleicht. Also hast du auf deiner Homepage steht auch, ich konnte mir nicht vorstellen, als Lehrer zu arbeiten, du hast das vorher schon ein bisschen erklärt, warum. Hat dich der Gedanke jemals gereizt, dann doch an der Schule zu gehen oder hast du abgeschlossen?
Freilich, immer mal wieder passiert das, weil die meisten Entscheidungen, die man trifft, die sind ja nicht schwarz und weiß. Ja. Mhm. Und ein Teil von mir hätte sich das natürlich gut vorstellen können. Heute ist allerdings so, dass ich total froh bin mit dem, was ich mache, weil ich kann natürlich irgendwie immer das machen, was ich will und bin da halt frei in der Gestaltung und kriege keinen Druck von irgendeiner Seite. Man, natürlich musst du dafür sorgen, dass deine Schäfchen im Trocknen hast, irgendwie einigermaßen Miete zahlen und so weiter. Ja. Und das ist, ich habe immer viel Theater gespielt in meiner Kindheit und Jugend. Und das war mir einfach wahnsinnig wichtig, das zu machen und dass ich damit halt Geld verdienen kann, finde ich großartig.
Kannst du eine lateinische Theatergruppe an der Schule implementieren? Wird aber bei uns ja übrigens im Unterricht immer wieder mal gemacht.
Ja, gab es bei uns auch.
Jetzt hast du vielleicht, oder jeder wahrscheinlich mitgekriegt in der öffentlichen Diskussion, dass wir einen akuten Lehrermangel haben. Wie müsste denn Schule gestrickt sein, dass wir dich als Lehrer gewinnen könnten? Auch vielleicht für uns hier.
Hui, das ist eine gute Frage.
Weil Prognosen sagen ja, in spätestens 2-3 Jahren wird ein akuter Mangel auf dem Markt da sein.
Auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, ob das in Latein der Fall sein wird. Ich glaube, die Krisenfächer sind hauptsächlich die Naturwissenschaften, oder?
Krisenfächer gibt es irgendwann gar nicht mehr, weil jedes Fach irgendwann tatsächlich ein Krisenfach ist. Ja, aber wir müssen eine Schule gestaltet sein, dass du sagst, boah, okay.
Also zunächst einmal müsste man mir überhaupt eine Möglichkeit eröffnen, dass ich überhaupt faktisch einen Einstieg machen kann. Mhm. Weil natürlich bin ich von dem, was ich weiß, absolut in der Lage, zumindest der Unterstufe wunderbar zum Unterrichten. Allerdings darf ich das nicht, weil ich ja mein Studium nicht fertig gemacht habe. Das ist natürlich ein Problem, weil wir sind natürlich ein Land der Zertifikate und das ist hat absolut seine Berechtigung irgendwo. Aber im Moment bin ich nicht in der Position, mein Studium auf dem herkömmlichen Weg beenden zu können. Oder allein schon das, dass man zum Beispiel sowas wie ein Lateinstudium auch nicht nur durch Präsenzzeiten an der Uni fertig machen kann, sondern dass das vielleicht in einem digitalen Angebot möglich wäre. Weil dann hätte ich vielleicht die Zeit, mir am Wochenende oder am Abend einmal hier zu sitzen und das so zu machen und das so abzuschließen, dass ich das machen kann, ohne dafür nicht arbeiten geht zum Kinder. Ja.
Weil ich denke mal, jemand, der im Fernsehen Erwachsenen Latein erklärt, der kann das vielleicht auch Kindern erklären und die Erwachsenen ja sogar noch Spaß drauf haben und mitmachen und extra hingehen. Genau.
Also das wäre wirklich ein Weg, wo ich vielleicht nochmal ins Nachdenken kommen kann.
Okay. Jetzt die Königsfrage. Ich erinnere mich an meine Zeit, da war der Lateinunterricht eher so staubig, dass ich oft was zum Trinken gebracht habe, um das ein bisschen aufzufrischen.
Da konntest du aber leicht einen Verweis kriegen damals, gell? Wenn du unerlaubtes Trinken
willst. Oh ja, das war ganz schlimm. Mhm. Und Kaugummi kann noch, aber Kaugummi habe ich nicht gehabt, aber Drungen habe ich viel, weil ich durchgehabt habe. Ja, was das du vielleicht aus der Ferne betrachtet, der auch Latein erklärt, was macht guten Lateinunterricht aus?
Praktische Beispiele. Und ich finde, also so viel wie möglich vom Alltag ins Klassenzimmer holen, vom römischen Alltag, den Alltag von damals mit heute vergleichen. Und was ich finde, was zu wenig gemacht wird, was natürlich irgendwo notgedrungen ist, aber wenn du eine Sprache nicht versuchst, aktiv zu ergründen, dann ist es halt viel schwerer, die passiv zu lernen. Mhm. Also wir hatten in der 5., 6. und 7. Klasse noch, haben wir noch ins Lateinische übersetzt. Und ich finde es ein Fehler, dass das nicht mehr gemacht wird. Weil ich glaube, dass du ein viel besseres Sprachgefühl entwickelst, das dir dann in den Jahren später in der Lektüre zu Pass kommt.
Wenn du beide Seiten quasi
kannst und halt weißt, wie ein lateinischer Satz strukturiert ist, dass der vielleicht einfach ein bisschen anders aufgebaut ist von der Systematik her wie ein deutscher Satz. Ich merke das ja, wenn ich mit meiner Tochter das Übersetzen übe, also wenn wir heute übersetzen. Und dann versuche ich ihr immer beizubringen, so zu denken, wie die lateinische Satzstruktur ist. Weil die ist ja im Englischen oder so ist die ja auch anders wie im Deutschen. Mhm. Und das ist halt was man halt heute nicht mehr so macht. Und das wird helfen.
Und in den Alltag zum Holen, meinst du damit, dass man einmal schaut, wo stecken denn lateinische Wörter mit drin?
Sowieso, selbstverständlich. Und ich habe auch früher, ich weiß nicht, in der 5. Klasse, ich habe überall daheim ein Pickerl auf wie da, was das auf Latein heißt und so weiter. Und das macht einfach Spaß, wenn du die Sprache einlädst, zu dir heim zu kommen.
Oder Lateiner, lateinisches Lieblingswort?
Ich war und bin immer ein großer Freund von, ich mag gern Reduplikationsperfekt, weil das so lustig klingt.
Das, glaube ich, müssen wir jetzt für die erklären, die nicht Latein gelernt haben, die unseren Podcast jetzt anhören und jetzt bitte nicht ausschalten. Jetzt kriegen wir die Live-Erklärung eines Reduplikationsperfekt.
Es gibt Verben im Lateinischen, bei denen sich der Wortstamm verändert, wenn man die Zeitstufe wechselt, also wenn man vom Präsensstamm in den Perfektstamm wechselt. Und die schauen manchmal vollkommen anders aus, als wie das Verb, wie man es eigentlich in der Lernform im Wortschatz drinsteht hat. Und der Reduplikation heißt, dass sie eine Silbe verdoppelt. Und da gebe ich euch jetzt auch ein Beispiel und ich finde, die klingen so lustig. Also es gibt zum Beispiel das Wort Tangere. Tangere heißt berühren oder gelingen. Und Tangere ist die erste Person Singular, also ich berühre heißt Tango und dann das Perfekt dazu, also ich habe berührt, heißt Tätigi.
Ja, okay, das hat damit gar nichts zu tun.
Genau. Oder zum Beispiel Currere. Currere heißt laufen und Curro heißt ich laufe und ich bin gelaufen heißt dann aber Kukuri.
Okay, da ist das RI vielleicht noch, aber ja.
Ja, genau. Und da verdoppelt sich halt immer eine Silbe und das finde ich finde, das klingt einfach lustig und das hat mir immer Spaß gemacht als Kind.
Ja, es hört sich ein bisschen wie so Kinderlieder
aus. Genau, und wenn man, Kiki, genau, Kiki. Genau, und wenn man das dann eben, ich bin dann, weiß nur, laut deklamierend durch die Wohnung gelaufen, um halt diese Form zu wiederholen, weil für mich hat mir das immer wahnsinnig viel gebracht, wenn ich so Tabellen, Deklinationen, wenn ich versucht habe, das einfach laut aufzusagen und mir einen Rhythmus und einen Beat zu geben. Mhm. Ja.
Und jetzt hast du vorher auch noch gesagt, dass im Lateinunterricht vielleicht helfen darf, wenn man die Lebenswelten miteinander vergleicht. Klar. Also wo haben wir jetzt nur so wie die Römer vor 2000 Jahren?
Wir kochen zum Beispiel. Ja.
Ja.
Allerdings haben die damals auf dem offenen Feuer in der Wohnung, die oft aus Holz war, gekocht. Also da hat es halt oft einmal brennt. Ja. Die Toilettensituation hat sich deutlich entspannt bei uns. Also damals sind alle gerne, also zumindest in der öffentlichen Toilette, da gab es halt so Sitzbänke mit Loch. Und wo halt die Leute einfach mit dem nackten Hintern nebeneinander gesessen sind, aber sie vollkommen selbstverständlich miteinander unterhalten haben, jung und alt, Mandel und Weiberl, total entspannt.
Ach, die waren bunt gemischt, hat
es
Gender-Toiletten quasi
gibt. Gender-Toiletten, überhaupt nicht. Und sagen wir mal so, und ich habe mir oft gedacht, also als Kind, wenn ich jetzt immer bin und du bist in der 5. Klasse und es ist alles neu und du bist da noch nicht daheim und du führst dich ein bisschen. Und dann hast du vielleicht irgendeinen Lehrer, der so grantig schaut und dann verschwinden diese Lehrer, die dir vielleicht so ein bisschen Angst machen, immer in diesen geheimnisvollen, erstens gingen sie ins Lehrerzimmer, wo du weißt, du kommst nicht rein. Und dann gingen sie in eigene Toiletten und du fragst die, ich habe mich gefragt in der 5. Klasse, was da für Wunderdinge sie dahinter verbergen. Was sind das für andere Toiletten? Warum können die nicht auf die normalen Toiletten gehen? Und deswegen habe ich mir immer gewünscht, dass die Lehrer mit den Kindern wie die Hähne auf der Stange nebeneinander sitzen.
Wir könnten das ja mal vorschlagen, aber ja. Unsere neue Kultusministerin, aber ich glaube, die wird da ein Veto einlegen.
Vielleicht, aber stell dir vor, dem Lehrer, den du führst, dem kommt dann ein donnernder Schweiß aus. Der Tag für die Kinder ist gerettet.
So, liebe Kinder, ihr stellt euch jetzt bitte nicht vor, welchen von unseren Kollegen oder Kolleginnen ihr mit diesem Zitat Björn Puscher donnernden Schweiß gern hören oder nicht riechen, hören darf. Das, glaube ich, überlassen wir jetzt
ihm selber. Kommen wir durch den Podcast eigentlich auch riechen?
Gott sei Dank noch nicht. Ich habe als Bub diese Bücher verschlungen. Ich glaube, Gaius ist ein Lausbub oder Dummkopf, für die Kosten haben. Ich habe mir dann immer vorgestellt, im alten Rom zum Leben und da durch die Stadt zu gehen. Ich bin auch total gern in Rom. Was aus dieser Zeit hast du gern erlebt?
Hui. Ich würde gern einfach im Alltag nebenher laufen, glaube ich. Also so diese ganzen kleinen Alltäglichkeiten. Ich hätte gern, es gibt von Alberto Angela gibt es ein paar Bücher, die sehr gut in diese Zeit mit reinnehmen. Da ist man zum Beispiel erklärt man anhand von einer Münze, die halt einfach von einer Hand in die andere wandert und durchs komplette Römische Reich geht. Ich glaube, ich hätte nicht gern im Circus Maximus sitzen oder auch nicht gern im Kolosseum sitzen und dort zuschauen. Aber nachdem ich halt total gern ins Wirtshaus gehe, als Wirtshausbuhr und so weiter, ich glaube, ich würde ganz gern echt in ein altrömisches Wirtshaus gehen und würde da halt einfach einmal so durchprobieren und einmal so schauen, wie das so ist. Das würde mich interessieren, die Originalkulinarik. Und ich würde total gern dieses Sulficum oder Sulfuricum, wie es geheißen hat, das würde ich gerne mal probieren, weil das ist ein Gewürz, das haben die Römer vollkommen vernichtet und ausgerottet. Und das
gibt's, man weiß ja gar nicht, was da drin war.
Man weiß es nicht mehr, nein.
Okay.
Man weiß nur, dass es in Nordafrika gewachsen und irgendwann hat halt irgendein Hirte mal auf die Restbestände die Schafe halt aufgeführt und dann war es vorbei.
Ach, das ist ein Pflanzendix quasi.
Das ist eine Pflanze gewesen, das war ein Gewürz, ich weiß nicht, ob es ein Gewürzkraut war oder ein Harz, das die Pflanze irgendwie gebildet hat, auf jeden Fall. Ich glaube, der Nero war der Letzte, der das gegessen hat.
Ah, okay. Hat der nicht rumutzend?
Nein, hat er nicht.
Jetzt hast du gerade gesagt, im Kolosseum warst du nicht gern. Also ich darf gerne auf die Zuschauerränge hocken, aber halt nur nicht gern unten in der Arena gestanden.
Ja, ich glaube, dass ich das nicht aushalten darf, dort zum sehen, wie die Leute irgendwer zerfleischt wird oder irgendwelche Viecher abgeschlagen. Das möchte ich nicht sehen.
Ja, das ist richtig. Wobei, wenn ich mal anschaue, was im Fernsehen ist, ja, ist es eine andere Geschichte.
Aber da ist nicht wirklich, also zumindest ist das unser Gefühl.
Jetzt kommen wir noch zu einem anderen Thema, und zwar hast du irgendwann den Weg geschafft, diese alte, verstaubte Lateinsprache ein bisschen ins Moderne. Ich finde, ich habe vorher gesagt, du bist der berühmteste Lateinsprecher zwischen Garmisch und Hof, vielleicht sogar zwischen Garmisch und Flensburg.
Vielleicht.
Jetzt muss ich gestehen, dass ich am Anfang mal gemeint habe, als ich das im Fernsehen gesehen habe, der hat da ein bisschen gearbeitet und irgendwann haben sie gesagt, Björn, kannst du auch noch irgendwas aus der Glasl einmal antragen? Sag einmal was in die Kamera. Wie ist das gekommen, dass du im Bayerischen Rundfunk, ich glaube ab 2009 beim Blickpunkt Spot als Kellner und dann aber auch als Lateiner aufgetreten bist.
Also 2009, die man muss da was unterscheiden, die Show, die Live-Show, die im Laden ist, heißt Blickpunkt Spot. Mhm. Die Fernsehsendung heißt Vereinsam Schwabing.
Ah, okay.
Ist aber im Endeffekt das Gleiche, nur aufs Fernsehen übertragen. Mhm. Und ab 2009 war ich bei Blickpunkt Spot auf der Bühne mit dabei. Und da war es wirklich so, dass genauso wie du gesagt hast, der Moderator ist zu mir hergekommen. Es war aber nur ohne Fernsehen und hat gesagt, hey, was machst denn du sonst so, wenn du ein Bier zapfst? Und dann habe ich gesagt, dass ich Latein studiere. Und dann hat er mit Erstaunen reagiert, ja, klar. Und dann hat er gesagt, ja cool, hast Bock, kommst nach der Pause auf die Bühne, machen wir irgendeinen Schmarrn. Und nachdem ich immer schon gern Theater gespielt habe und auf der Bühne war, habe ich gesagt, logisch. Und das hat gut funktioniert. Es war total absurd, weil ich habe einfach irgendwas übersetzt ins Lateinische, was halt an dem Abend gerade Thema war. Ja. Und habe dem Publikum dann erklärt, warum das von der Satzstruktur, da brauchen wir jetzt ein Ablativus Qualitatis. Ne? Und um alle mit ins Boot zu holen, wiederholen wir jetzt doch noch einmal, keine Ahnung, die konsonantische Deklination Neutrum. Ja? Mhm. Und dann habe ich tatsächlich als Publikum lateinische Deklinationen aufsagen lassen. Ich sage es vor, ihr sagt es nach. Und dann haben sie sich viel gescheiter gefühlt danach gleich. Ne? Und das hat also eine absurde Komik gehabt, dadurch, dass halt einfach gar keine Ahnung gehabt hat von dem, was ich da erzähle. Und dann haben wir das Woche für Woche wieder gemacht.
Das war Woche zu Woche lustig.
Und das hat funktioniert, genau. Weil sonst hätten wir damit ja wieder aufgehört. Und dann ist irgendwann der Bayerische Rundfunk dahergekommen und hat nach einem Sendeformat gesucht und hat quasi das, was die Show, die da heute auch noch im Vereinsheim passiert, heute Abend übrigens, stehe ich da wieder auf der Bühne.
Habe ich gesehen, dass du weiter musst jetzt heute dann. Abend dann.
Genau. Und dann haben wir 2012 mit dieser Sendung angefangen. Damals hat der Hannes Ringelstädter die moderiert, inzwischen moderiert es die Konstanze Lindner.
Aber du hast gleichzeitig dann auch noch die Leute bedient. Also die haben im ersten Teil von dir was zum Trinken gekriegt und am Schluss bist du auf der Bühne gestanden und hast gesagt, so und jetzt einen Satz bitte her.
Und danach, wenn die Show vorbei war, habe ich wieder bedient.
Aber das machst du heute nicht mehr.
Doch, das mache ich heute auch noch.
Machst du auch noch?
Das mache ich auch noch.
Ah, okay.
Das ist meine Kneipen-Credibility. Die lasse ich mir nicht nehmen.
Der Wirtshaus pur. Ja. Wie war das? Man bringt einen.
Man bringt mich aus dem Wirtshaus, aber das Wirtshaus nicht.
Irgendwie gibt es mit dem Bayerischen Wald auch den Spruch. Ja. Ja, ich hätte das jetzt gerade nur erklärt für alle, aber ich glaube, du hast das wunderbar erklärt. Also du kriegst Sätze zugerufen vom Publikum und das können völlige Nonsenssätze sein und die werden dann live auf der Bühne ins Lateinische übersetzt.
Das haben wir mal probiert. Wir haben da verschiedene Varianten versucht. Es hat sich leider herausgestellt, dass wenn man das Publikum direkt fragt, dann sind die oft ein bisschen überfahren von der Situation und dann kommt meistens so ein Satz wie, kannst du mir noch ein Weißbier bringen? Oder sowas in der Richtung. Mhm. Und das erschöpft sich relativ schnell, weil das wird dann für den Zuschauer natürlich fad.
Weil es jedes Mal so ein Klamauk quasi ist.
Na, weil es einfach sich sehr wiederholt. Mhm. Und du kannst ja dann, wenn du die Live-Situation hast, kannst du ja nicht am Gast sagen, der Satz, den du gesagt hast, passt nicht. Den haben wir letztes Mal schon gehabt, bitte sag einen anderen. Weil dann, genau, und nachdem das in einem Rutsch runter draht wird, das ist was, das mache ich in der Live-Show. Also da lasse ich die, also in meinem Solo-Programm, lasse ich die Leute Sätze aufschreiben. Das Zettel da mal dann in der Sackel rein und dann ziehe ich da blind was raus und dann übersetze ich das.
Ja. Und in der Fernsehsendung wird das einfach vorher ausgemacht. In der
Fernsehsendung steht vorher der Satz fest. Genau.
Schaut vielleicht auch nicht. Aber jetzt kommen vielleicht die Frage aller Schüler fragen, kann der Björn dann alle Vokabeln auswendig, wenn er sich auf Bühne stellt und jeden Satz übersetzt?
Er kann nicht alle Vokabeln auswendig, aber wenn man ein bisschen einen größeren Wortschatz hat, dann kann man sie manchmal elegant durchlavieren. Und nachdem ich ja keinen Lateinlehrer habe, der mich korrigiert und benotet, kann ich halt manchmal elegante Umwege machen. Wenn ich jetzt zum Beispiel nicht weiß,
die dann nicht stimmen, oder?
Naja, wenn ich jetzt zum Beispiel nicht weiß, was ein Amsel ist, dann sage ich halt ein schwarzer Vogel, verstehst
du? Ja, ist ja richtig, Amsel ist schwarz.
Genau.
Ja, okay. Schade, jetzt hätte ich einen Stobwasser gerne aufgemacht und hätte irgendein Wort gefragt und geschaut, ob du das kannst.
Das kannst du gerne machen, ist aber gut möglich, dass wir scheitern.
Stobwasser, also ich bekämpfe jetzt auch mein Trauma aus der Schulzeit. Ich war nämlich der lausigste Vokabellerner. Also Schüler, jetzt bitte nicht zuhören. Machen wir einfach irgendein Wort, was da drin steht. Pertergere steht da.
Pertergere?
Pertergere.
Das habe ich tatsächlich noch nie gehört.
Abwischen heißt das.
Abwischen, ja. Das merke ich mir, das kann ich brauchen.
Ja, denkst du an uns.
Für Toilettennummer.
Ja, ja, oder da haben wir uns da was ausschützt, kannst du das abwischen.
Pertergere, interessant. Weiß ich gar nicht, Tergum ist der Rücken, ne? Ob man dann, und Pertergere, das war dann, wenn man so das schrickt, dass man was umgeschüttet hat, dass man es dann gleich Pertergere muss.
Ja. Machen wir wieder Eselsbrücken bilden, ja, genau, für das Ganze. Jetzt finde ich völlig faszinierend, dass du ja nicht bloß im Vereinsheim auftrittst, sondern auch mit deinem Programm durch ganz Bayern oder vielleicht ganz Deutschland tourst. Warum funktioniert sowas Altertümliches wie Latein auf der Bühne? Also ich darf jetzt erwarten, dass die Leute sagen, ach komm, das ist ja 2000 Jahre her und jetzt mach doch bitte mal was Lustiges oder was Modernes. Aber ich habe den Eindruck, die Leute pilgern da schauen, weil sie zu dir.
Also es ist schon so, dass dadurch, dass die Leute im Fernsehen ja gesehen haben, dass ich da halt einen Schmarrn draus mache. Weißt, das ist oft so, ich mache, es gibt eine wahnsinnige Fallhöhe. Wenn ich auf Lateinisch was sage, dann meinen die Leute immer, jetzt kommt irgendwas Hochtrabendes. Und wenn ich das dann auf Bayerisch übersetze, dann klingt das oft gar nicht so hochtrabend. Ne, zum Beispiel, Casa Crucis Iterum. Heißt übersetzt, Kreuzhütten nochmal rein. Ne?
Jetzt lernen wir sogar noch Fluchen auf Lateinisch. Ja, genau.
Und das macht natürlich Spaß. Und das gehört die Leute auch. Ja, und das merken sie sich dann. Oder Noli te cacare.
Cacare. Noli heißt irgendwas mit nichts wahrscheinlich, oder?
Scheiß dir nicht an.
Scheiße, ja. Denkt genau. Ja nichts.
Verneinter Imperativ. Ne? Ja,
doppelte Verneinung wie im Bayerischen.
Genau.
Hebt sie wieder auf. Manchmal kommst du mir wie einer vor, der eben vor allem Erwachsenen, also du hast quasi den Sprung von der Schulbildung in die Erwachsenenbildung geschafft und im Bayerischen Rundfunk auf der Bühne erklärst du ganz geduldig Ablativus, Absolutus, Gerundiv und diese ganzen Endungen, wie die zusammenkommen. Was haben Schule und Kabarett vielleicht gemeinsam?
Hui, das ist, glaube ich, eine Frage, die ein Lehrer besser beantworten kann. Aber jeder war ja mal Schüler von uns. Und wir erinnern uns alle noch an diese paar Lehrer, die es an der Schule gab, die einfach unglaubliche Sachen gemacht haben, die total schräge Charaktere waren, über die, wo wir die Zitate gesammelt haben und damals in die Schülerzeitung reingeschrieben haben. Ja. War bei mir genauso. Und die habe ich heute nur in meinem Kopf und die helfen mir, meine Figuren auf der Bühne darzustellen und zu erstellen und zu erschaffen.
Ja. Also kommen deine ehemaligen Lehrer auf der Bühne jetzt vor?
Die kommen teilweise vor,
ja. Wissen absolut. Die das?
Ein paar schon.
War da schon mal einer da, der gesagt hat, das kann die sein?
Ja.
Okay. Aber der hat dann hoffentlich lachen können.
Ja, freilich. Wir sind gut befreundet. Oh,
noch besser. Ja. Ich finde, die Highlights im Vereinsheim und auch im Blickpunkt haben immer die live übersetzten Sätze, bei denen das Publikum am Schluss wie so in der Kirche auch mitspricht. Welche drei lateinischen Sätze sollte denn jeder Schüler parat haben für die Schule? Kriegen wir da drei hier mit der deutschen Übersetzung vielleicht?
Schauen wir jetzt einmal, warte.
Vielleicht irgendeine Entschuldigung für nicht gemachte Hausaufgaben, was ja auf Latein also vielleicht dann viel Unschuldigung hört.
Non advexi sorbitione farinosa.
Das heißt, ich habe meine Hausaufgaben.
Nein, das heißt, ich bin nicht auf der Brennsuppe dahergeschwommen.
Also vielleicht nochmal für die Schüler, wie heißt es? Ich bin nicht auf der Brennsuppe dahergeschwommen.
Non advexi.
Non advexi.
Sorbitione, also das ist
Sorbitione,
Suppe, ja. Und zwar im Ablativ, weil das ist ja das Mittel des Daherschwimmens, also Ablativus Instrumentalis. Ne? Farinosa, die Mehlsuppe.
Mehl, ja. Farina, italienisch genau, Mehl. Richtig. Also ich bin nicht auf der Brennsuppe hergeschwommen. Dann, zweiter Satz.
Dann, omnis finis, omni finem in est.
Omni finem in est.
Sed duo sunt botulo.
Sed duo sunt botulo. Mhm. Und das heißt jetzt was übersetzt?
Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei.
Kann man einfach mal so im Unterricht einstreuen, Herr Lehrer. Also bitte. Ja. Und das dritte noch?
Das dritte. Ich habe meine Hausaufgaben vergessen, wolltest du noch haben.
Gell? Ja, das war doch, vielleicht hört sich das auf Lateinisch viel charmanter als ich die Hausaufgaben nicht gemacht.
Aber jetzt müssen wir, Obliviski hast du vergessen. Und Obliviski ist ein Deponens, das heißt, genau, das heißt Oblitus sum. Und jetzt müssen wir Pensorum, Pensi mei oder Pensorum meorum. Sag mal lieber Pensi mei.
Also, ich habe die Menge an Hausaufgaben.
Nein, ich hab, Pensum sind die Hausaufgaben.
Ah, okay.
Und,
das hat es im alten Latein schon gegeben.
Ach, und das Problem ist, also was heißt das Problem, warum jetzt, ihr fragt euch natürlich, warum sagt ihr da jetzt nicht einen Akkusativ? Ne? Weil normal im Deutschen sagt man ja, wen oder was habe ich vergessen.
Habe ich mir auch gefragt gerade,
ja. Ja klar, dachte ich mir. Ich habe es schon gesehen, das Fragezeichen in deinen Augen. Brutal. Aber Obliviski braucht halt einfach einen Genitiv als Objekt im Lateinischen.
Klar, hätte ich jetzt, in der nächsten Sekunden hätte ich es gesagt.
Deswegen Pensi.
Pensi. Wir bringen wir den Satz noch mit zusammen.
Oblitus sum.
Oblitus sum.
Pensi mei.
Pensi mei. Genau. Also Schüler, bitte merken, morgen im nicht nur Lateinunterricht einfach mal raushauen. Bei mir in Deutsch oder bei Frau Göring in Mathe oder
ja,
so.
Ja, besonders beim Französischlehrer bringt das auch
ja, viel. Da kommt dann der Teufel über mit dem Weihwasser und
ja, weil der weiß ja gar nicht, was das heißt. Ja.
Oder andere auch nicht. Gibt es irgendwas, das du unseren Podcast-Hörern mit auf den Weg geben wollen würdest am Schluss?
Ja, ganz ehrlich, weiß auch schon. Also erstens finde ich es total großartig, dass ich die Möglichkeit habe, vor junge Leute zu spielen. Mhm. Weil das ist nämlich genau der Gegenpol zu meinen Kabarettabende. Da ist das Publikum oft 60 plus und hier ist es, sagen wir mal so, 17 minus ja, in der Regel. Und das finde ich total toll, weil dadurch lerne ich total früh und bleibe in der Gegenwart. Und dann das Allerwichtigste, was ich selber gelernt habe, das ist, obwohl mein Latein an der Schule nicht hingehört hat, ist das trotzdem zur tragenden Säule in meinem Leben geworden, weil ich mir eine Chance gegeben habe und weil ich nicht schnell gesagt habe, lass mich in Ruhe mit dem, für immer und ewig. Ich schaue es nicht mehr an. Weil du weißt manchmal nicht, was für Wendungen ins Leben noch nimmt. Bleib offen.
Fast das schönste Schlusswort, das ich in dem Podcast bisher gehabt habe. Gracias tibi ek vale, Björn Puscher.
Gracias.
Und auch vielen Dank für alle, die da draußen zugehört haben. Ob nachmittags, abends oder irgendwann im Auto, wann sie uns einmal hört. Schaut mal rein, wir haben noch ganz viele andere Podcast-Folgen bei Make It Nice auf unserer Homepage, bei Spotify oder überall, wo es Streams gibt. Und wenn es euch gefallen hat, dann bitte Daumen nach oben. Und wenn ihr gesagt habt, naja, ich habe jetzt nicht viel verstanden, weil es Latein war, dann vielleicht trotzdem Daumen nach oben. Vielen Dank, schönen Nachmittag, schönen Abend.